Deutschlandfunk. Der Tag.
Die Musik von dem deutschen Rapper Bushido, die ist für viele sicher unerträglich, aber wir reden heute darüber wegen eines Gerichtsurteils. Und deshalb müssen wir uns zumindest mal ganz kurz anhören, wie diese Musik klingt.
Du kannst nicht ficken mit dem Boss Sonny Black. Ich ficke deinen schwuchteligen Love Story Track, du kleine Mist.
Bushido und einer seiner Titel von dem Album Sonny Black. Das ist Gewaltverherrlichung pur, sagen die Richter am Bundesverwaltungsgericht. Und sie haben damit bestätigt, dass dieses Album jugendgefährdend ist und nicht an Personen unter 18 verkauft werden darf. Bushido selbst hat nach diesem Urteil gesagt, dass er sich nicht verstanden fühlt.
Das ist natürlich mit der Sprache, die wir in der Musik, die wir machen, benutzen, sehr schwierig ist, gerade in einer komplett anderen kulturellen Abteilung da halt irgendwie auf Verständnis zu stoßen.
Was bringt ein Verbot von Musik? Ist das jetzt Beschneidung von Kunst? Und was sagt es aus, dass gerade diese Musik von Bushido so erfolgreich ist? Darüber spreche ich gleich mit dem Popkulturwissenschaftler Markus Kleiner. Und dann ist da eine Megafusion, die einiges durcheinander bringen könnte auf dem globalen Automarkt. Die beiden Konzerne Fiat Chrysler und PSA wollen zusammengehen. Zu PSA gehört neben Peugeot und Citroën auch Opel. Das könnte also auch Folgen hier bei uns in Deutschland haben. Dazu hören wir gleich mehr von Silke Hane. Alles an diesem Donnerstag, den 31. Oktober. Halloween, Reformations- und ehemaliger Brexit-Stichtag. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Gangster-Rap von Bushido. Wir haben gerade schon einen kleinen Ausschnitt gehört. Das dazugehörige Album, das ist jugendgefährdend. Das hat das Bundesverwaltungsgericht erklärt. Man muss nur wenige Sekunden in dieses Album reinhören und landet eigentlich immer ganz schnell bei Wörtern wie Schwuchtel oder Fotze. Und immer geht es darum, dass irgendjemand umgebracht oder zusammengeschlagen werden soll. Die Richter haben mit ihrem Urteil ein vorheriges Urteil bestätigt und es bleibt deshalb dabei, das Album Sonny Black darf nicht an Personen unter 18 verkauft werden. Ich habe darüber mit dem Medienwissenschaftler Markus Kleiner gesprochen. Er ist Experte für Popkultur, hat sich viel mit Rapmusik beschäftigt und lehrt als Professor an der SRH Berlin University of Applied Science. Ich habe ihn erstmal gefragt, dieser Stempel jugendgefährdend, ist das immer noch das perfekte Marketing für einen Rapper?
Ja, es ist ein gutes Marketing, weil wenn man sagt, ich bin Gangster-Rapper, ich bin verwegen, ich bin mit zwielichtigen Gestalt unterwegs, dann legitimiert das Gesetz die Abweichung von der Norm, also das vermeintliche Kriminellsein oder Gangstersein von Bushido. Das schafft ihm einen zusätzlichen Fame-Punkt, das macht ihn interessant.
Und was heißt das jetzt, was heißt dieses Urteil für seine Musik und für ihn?
Ich finde erstmal Indizierung als Mittel, um Musik zu bewerten, finde ich extrem negativ und rückschrittlich. Weil es ist ja, wenn man sagt, er ist jugendgefährdend, heißt das, wir müssen die Jugend vor Bushido schützen. Es wäre viel angebrachter zu sagen, naja, lass sich die Jugend mit und die Kinder, Jugendliche mit Bushido auseinandersetzen, damit sie selbst sich ein Urteil bilden können, worum es geht in den Texten, was es damit auf sich hat, warum er so schreibt, warum er so denkt, warum er so rappt, warum das sozusagen zu seiner Künstlerpersönlichkeit gehört. Das wäre viel aufklärender, viel angemessener, als die Themen einfach zu verbieten oder das Album zu indizieren.
Das heißt, wollen Sie wirklich, dass sich Kinder mit Texten beschäftigen, in denen es die ganze Zeit nur um, ich zitiere jetzt mal, Nutten, Fotzen, Schwulen und Schwuchteln geht?
Wenn Sie ein Bildungserlebnis haben wollen und wirklich eine Haltung zu Themen finden, dann werden Sie mit Ihren Eltern, wenn Sie fragen können, Sie werden vielleicht mit Ihren Freunden darüber sprechen, was das für ein Weltbild ist, was das sagt, außer es einfach nur cool zu finden. Man darf da Kinder und Jugendliche nicht unterschätzen. Und wenn man sich die Welt anschaut, wenn man in den Social-Media-Bereich reingeht, wenn man sich in der Gesellschaft umhört, dann sind das ja alles keine Themen, die nur in der Musik von Bushido stattfinden, sondern die durchaus auch in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, in den Orten, wo Kinder sind, in der Schule, im Kindergarten und so weiter stattfinden. Und dafür brauchen wir eine Haltung. Da müssen sie so früh wie möglich, müssen Kinder und Jugendliche klar bekommen, dass Homophobie der schlimmste Weg ist, den sie einschlagen können, dass Sexismus ein Weg ist, der zutiefst abzulehnen ist. Und das kann man nur lernen, wenn man es sich selbst aneignet und versucht, darüber nachzudenken, warum ist es so, warum ist das negativ, warum sollte ich so Menschen nicht beurteilen. Das schafft man aber nicht, wenn man es ihnen verbietet, weil das Verbot macht es interessanter und man denkt dann mit nicht drüber nach.
Haben Sie denn wirklich den Eindruck, die Kinder und die Jugendlichen, die solche Texte hören, die haben alle die Gelegenheit, darüber mit Erwachsenen, mit Lehrern und mit Gleichaltrigen so richtig verantwortungsvoll in einen Diskurs zu treten?
Das Verbot sagt ja erstmal, dass es überhaupt keinen verantwortungsvollen Raum gibt, in dem man sich mit den Themen auseinandersetzen kann. Das heißt, wenn wir überhaupt keine Räume haben durch Indizierung, dann ist das per se schon mal negativ. Und die Gesellschaft wird nicht besser, nur weil man es verbietet, weil die Themen, die dort verhandelt sind, auch Themen sind, auf die sie in der Gesellschaft treffen. Und auch in der Gesellschaft ohne Bushido, ohne Sony Black, würden sie mit diesen Themen konfrontiert werden. Und auch wenn sie nicht zuerst zu ihren Eltern rennen, muss man aber sozusagen durchaus dann auch durch Bildungsarbeit, nicht nur in der Familie, sondern auch in Schulen, daran mitwirken, wie man Räume schaffen kann, um auch öffentlich, etwa in der Schule, über so ein Album wie Sony Black und über die Künstlerfigur Bushido zu sprechen und dann eine Art und Weise zu finden, die Argumente möglich macht, dass auch Kinder und Jugendliche, die sich natürlich durch auch Opposition gegen Eltern, Opposition gegen Gesellschaft, Opposition gegen Lehrer auszeichnen, dass man auch ihnen vermitteln kann, dass diese Opposition vielleicht einfach nur eine Haltung ist, ich bin dagegen, aber dass die Themen, um die es da geht, in das verantwortungsvolle Erwachsenwerden gehören. Da habe ich einen Optimismus in unsere Bildungsinstitutionen, wenn wir andere Räume schaffen, dass wir das erreichen können.
Mhm. Ist sehr interessant, was Sie da sagen. Jetzt, wenn wir mal von den Kindern und Teenagern weggehen, wissen Sie, wer hört diese Musik eigentlich, außer Kindern und Jugendlichen?
Also die Gangster-Rap, Bushido selbst, ist schon lange in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wir können jetzt nicht mehr sagen, dass es nur milieuspezifische Hörerinnen von Bushido gibt, sondern Bushido hört eine repräsentative Ausschnitt aus unserer Gesellschaft von Jugendlichen bis mit Leuten, die wie mit der Musik von Bushido groß geworden sind und auch schon Mitte 30, 40 sein können. Also man kann nicht sagen, es sind nur 11- bis 19-Jährige, die Bushido hören, sondern die Zielgruppe von Bushido ist um einiges größer und vor allem ist sie in der Mitte der Gesellschaft, wie Rap, Gangster-Rap, Hip-Hop, war auch in Amerika immer ein Phänomen, was größtenteils von der weißen Mittelschicht gehört worden ist und eigentlich auch so aus der Mitte der Gesellschaft herausgehört worden ist und nicht nur von Menschen, die vermeintlich in dem Milieu, das kleinbürgerlich, kriminell und so weiter ist, gehört.
Herr Kleiner, wenn ich Sie da richtig verstehe, dann sagen Sie, diese Musik, diese Texte, die ja nur so strotzen von Frauenfeindlichkeit, von Homophobie, auch von Antisemitismus. Diese Texte sind Teil der Kultur der Mitte unserer Gesellschaft?
Ja, ich sehe dass das Thema Sexismus ist, und das ist, sehe ich mit größtem Schrecken, das ist ein zutiefst eingegraben in unserer Gesellschaft. Das Thema.
Naja, es wird ja hier in diesen Texten wird es ja richtig verherrlicht.
Ja, genau deshalb. Das ist ja sozusagen, er ist ja einer der negativsten Beispiele, wie das Thema Homophobie, wie das Thema Sexismus gesetzt wird als sozusagen als selbstverständlich, dass man so auftreten muss, um sich seinen Ort in der Gesellschaft zu verschaffen. Aber wir sehen andererseits auch, wenn man sich unsere Gesellschaft anschaut, dass wir durchaus einen institutionellen Sexismus beobachten können, dass wir einen strukturellen Sexismus beobachten können, quer durch die verschiedenen Institutionen unserer Gesellschaft, bis hin zu unserer Sprache, die Debatte, wie soll man denn gendern? Heißt es Kolleginnen oder sagt man Kolleginnen und Kollegen? Oder kann man nicht einfach noch Kollegen sagen? Und das Spiel ist, Musik ist ein Spiegel unserer Gesellschaft, ein Spiegel unserer Zeit. Und Bushido setzt sich halt die Maske auf, dass er die ganze Negativität, die solche Phänomene wie Sexismus, Rassismus haben, Homophobie in sich tragen, dass er die verstärkt und nochmal deutlich herausstellt, weil er auch weiß, als Künstler, dass er damit unglaubliche Aufmerksamkeit erregt und Kontroversen erzeugt.
Okay, und da sind wir dann jetzt bei dieser ganz spannenden Frage. Heißt das jetzt, dass Bushido tatsächlich nur ein Künstler ist, der diesen Sexismus, diese Homophobie, der das alles nur sozusagen als Teil seiner Kunstfigur benutzt, um uns der Gesellschaft da einen Spiegel vorzuhalten?
Das ist eine schwierige Frage. Also bei Bushido ist so, also ich, wenn ich Bushido beurteile und wahrnehme, rede ich jetzt erst über den Künstler Bushido. Ich kenne den Menschen Bushido nicht und ich kann ohne ihn kennen, dass das Menschen Bushido nicht über Bushido spekulieren. Das kann ich nicht. Das kann ich als Wissenschaftler nicht machen, legitim, weil ich dann meinen Geschmack hineinprojizieren würde. Was ich über die Künstlerfigur Bushido sagen kann, ist nicht, dass er aus einem kulturkritischen oder gesellschaftskritischen Gestus heraus der Gesellschaft den Spiegel vorhält. Also durch so eine Form der subversiven Affirmation. Sondern er macht es plakativ, er macht es provokant, er macht es in einer unverantwortlichen Art und Weise als Künstler Bushido.
Und er verdient damit eine Menge Geld. Und müssen wir dann nicht sagen, wenn jemand das tatsächlich macht, ohne eine künstlerische Haltung, sondern tatsächlich rein nur, um es plakativ zu sagen, um damit Alben, um damit Musik zu verkaufen, um damit möglichst viele Kinder und Jugendliche zu erreichen, ist es dann nicht völlig okay zu sagen, nein, sorry, diese Art von, ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen, künstlerischer Homophobie, die wollen wir eben nicht haben und deshalb verbieten wir sie.
Das ist ein Fokus, der gelegt wird auf eine bestimmte Art populärer Künste, nämlich hier der Popmusik in der Form von Gangster-Rap. Wenn wir so ansetzen würden, müssten wir sehr, sehr viele Werke einfach verbieten und indizieren, um sie vom Markt zu nehmen, um genau diese Argumente, die Sie aufgebracht haben, die ich zwar nachvollziehen kann, aber um die weiter zu bestätigen und fortzusetzen. Das halte ich, wenn ich nur Geld machen möchte mit plakativer künstlerische Tätigkeit, weil was er macht, ist ja sozusagen, wenn Sie es musikalisch sehen, ist ja eine künstlerische Ausdrucksform, die durchaus künstlerische Skills enthält in dem Genre, in dem er ist. Das kann man ihm da nicht abspringen. Dass man ein strategisches Interesse hat, seine Kunst zu vermarkten, ist per se kein negativer Aspekt oder dafür spricht, dass es verboten werden müsste. Nur wahre Künstler, die sich nicht verkaufen und nicht nur auf Verkauf achten, sondern nur von der Sache ausgehen, sind die wahren Künstler. Solche Unterscheidungen möchte ich nicht führen. Die halte ich auch nicht für kultur- und kunsthistorisch gesehen richtig. Ich halte es aber für richtig, zu sagen, deutlich herauszustellen, die Künstlerinnen, die so wie Bushido funktionieren, dass man die öffentlich, breit, aber argumentativ differenziert diskutiert und das zu einem öffentlichen Thema macht und nicht zu einer öffentlichen Brandmarkung nur macht, zu sagen, nein, das ist total negativ, das gehört verboten, er will nur Geld machen. Das ist im Rahmen einer Demokratie nicht für mich der richtige Weg für einen kritischen, reflektierten Umgang mit diesen Themen.
Aber trägt so jemand wie Bushido mit diesen Texten nicht völlig zu 100% dazu bei, zu diesem ganzen Thema, das wir jetzt seit vielen Tagen auch wieder diskutieren, Thema Verrohung der Sprache? Ist das nicht einer der Ursprünge, die dazu führt, dass so viel mit so vielen Schimpfwörtern, mit so vieler roher Sprache auch im politischen Diskurs argumentiert wird?
Wir müssen zwei Dinge aus meiner Sicht unterscheiden. Dass jemand wie Bushido so erfolgreich ist, hat Bushido nicht selbst verursacht, sondern er ist in einer historisch-sozialen Situation auf die Bühne getreten, die reif war, um diese Form der Musik, der Sprache, der Ego-Politik und so weiter erfolgreich zu vermarkten. Das heißt, unsere Gesellschaft, unsere Zeit enthält die Phänomene, enthält die Wirklichkeitsformen, die wir so kritisch betrachten, die sich dann ein Künstler herausnimmt, um sich in diesem Feld zu positionieren und auch zu wissen, er ist erfolgreich damit, sowohl von Form der Aufmerksamkeit der Diskussion als auch ökonomisch. Das heißt, ich nutze jemanden wie Bushido, um meine Zeit zu verstehen und dann auch zu sehen, wo sind die Aporien der Zeit? Wo kommt diese hohe Negativität her? Ist es ein Phänomen, das uns auszeichnet? Und er trägt dazu bei, durch eine Sprache zu popularisieren, zu stärken, solche negativen Ich-Konstruktionen weiter voranzutreiben. Aber er ist nicht der Ursprung, er ist nicht der Auslöser, er ist nicht der Hauptprotagonist, sondern er ist eine Figur, die sehr erfolgreich, sehr bekannt ist, die das mit vorantreibt. Das Problem liegt aber zutiefst in unserer Gesellschaft und Bushido ist nur jemand, der das sozusagen versucht auszunutzen für seine Zwecke.
Spannendes Thema. Vielen Dank, Markus Kleiner.
Sehr gerne.
Das ist eine Mega-Hochzeit, die da möglicherweise jetzt bevorsteht in der Autoindustrie. Die beiden Autohersteller Fiat Chrysler und PSA, die wollen über eine Fusion verhandeln. Am Ende könnte da der viertgrößte Autokonzern der Welt stehen. Bestehend aus den Namen Fiat Chrysler, klar, sagt ja der Name schon, und von PSA kommen unter anderem Peugeot, Citroën und aus Deutschland Opel dazu. Meine Kollegin Silke Hane hat die Autoindustrie für uns immer im Blick. Silke, was ist der Grund für diese geplante Mega-Hochzeit?
Das folgt so ein bisschen einem Trend, vorgegeben, würde ich sagen, von Volkswagen, nämlich dass die Investitionen, die jetzt gerade in der Autobranche anstehen, über Größe gelöst werden. Ich ordne das mal kurz ein. Wir haben ja gerade so ein bisschen einen konjunkturellen Abschwung weltweit. Das trifft auch die Automärkte sehr hart. Das sehen wir gerade in Amerika und in China, was die größten Automärkte der Welt sind. Das heißt, es wird weniger Geld verdient. Und gleichzeitig haben wir ja durch die CO2-Vorgaben in Europa generelle Umweltthematiken den Bedarf bei den Autobauern, Investitionen in Zukunftstechnologien hochzuschrauben. Natürlich auch die Thematiken autonomes Fahren, Sharing statt Besitz von Autos und so weiter und so fort. So, also diese nötigen Investitionen vor dem Hintergrund einer Flaute erhöhen sozusagen den Druck für Effizienz. Und Effizienz in der Automobilindustrie kann man durch Größe lösen, weil man so die Entwicklungskosten auf mehr Autos verteilen kann. Also je mehr Autos nachher verkauft werden, desto mehr Gewinn bleibt pro Auto übrig, wenn man die Kosten abzieht, die man vorher für die Entwicklung dieser Autos ausgegeben hat. Und das ist sozusagen der Hintergrund für jetzt diese Hochzeit und auch der Hintergrund dafür, warum zum Beispiel VW finanziell erfolgreich ist.
Jetzt hören wir zum Beispiel aus dem Silicon Valley immer, dass diese Größe überhaupt gar nicht so eine große Rolle spielt, sondern dass irgendwie so technologische Vorreiterschaft viel, viel wichtiger ist. Wenn wir uns zum Beispiel Autounternehmen wie Tesla angucken oder auch sehen, dass Unternehmen so wie Google in diesen Bereich vorstoßen wollen, ist das vielleicht ein bisschen Denken von gestern, dass man sagt, groß ist immer gleich gut?
Naja, ich meine, Tesla verbrennt Geld, ne? Also die sind dann mal, machen die Gewinn, oft aber eben auch nicht in ihren Quartalen, in den einzelnen. Also ich glaube, noch hat sich die Thematik nicht erübrigt, ne? Ich glaube, noch ist das der Maßstab einfach deshalb, weil die Entwicklungskosten, also wir reden ja immer noch, jetzt mal, Google ist ja ein Digitalkonzern, aber wir reden ja am Ende immer noch über Autos, die produziert werden müssen, wo die Fixkosten einfach wirklich sehr hoch sind, eine Fabrik dahinzustellen, da Arbeiter zu beschäftigen, die Schichten auszulasten und eben die technische Basis für diese Autos zu entwickeln, diese Plattformen für diese Autos, das ist das Allerteuerste an der ganzen Autoproduktion. Und je mehr Autos nachher mit so einer Plattform durch die Gegend fahren, umso günstiger ist es pro Stück. So ist es halt einfach. Es ist ja einfach noch Industrie wirklich, ne?
Ist so eine Fusion, so eine Megafusion dann auch ein Rezept für massiven Jobabbau in den einzelnen Teilbereichen, in den beiden Unternehmen?
Das wird man sehen müssen. Also Fiat ist tatsächlich teilweise wirklich nicht effizient in seinen Werken in Italien. Jetzt haben die Fusionierenden angekündigt, dass es gar nicht unbedingt Werksschließungen geben muss, dass man auch so zum Beispiel, indem man zusammen Teile einkauft, sehr viel Geld sparen kann zusammen, weil man natürlich, wenn man mehr Teile einkauft, auch Rabatte sozusagen pro Stück erzielen kann. Aber keine Werksschließung heißt ja nicht keine Jobkürzungen. So, und ich denke schon, dass zumindest mittelfristig es dazu kommen wird, weil ja auch Carlos Tavares, der PSA-Chef, als harter Sanierer wirklich bekannt ist. Der hat ja auch Opel schon mit sehr harter Hand saniert jetzt in den letzten anderthalb Jahren. Und er hat mal gesagt, diesen Ausspruch, nur Gewinn schützt Jobs, verkürzt. Und ich denke, genauso wird er jetzt da auch vorgehen.
Was heißt das denn dann für die Produktion und auch für die einzelnen Marken? Können wir uns dann das so vorstellen, dass künftig Autos unter ganz unterschiedlichen Markennamen über die Straßen rollen, die aber alle auf der gleichen Plattform funktionieren und die eigentlich ein gleiches Innenleben haben und wo da nur außen drauf steht, Fiat, Chrysler, Opel oder Citroën?
Also langfristig könnte ich mir vorstellen, dass zumindest so innerhalb der gleichen Fahrzeugklassen oder ähnlichen Fahrzeugklassen, dass die Reise dahin geht. Dazu haben die beiden Unternehmen jetzt noch gar keine Angaben gemacht. Aber klar, Entwicklungskosten könnten ein Punkt sein, wo man definitiv sparen kann, ja.
Wie stehen diese beiden Unternehmen denn eigentlich wirtschaftlich da?
Also Fiat Chrysler hat heute interessanterweise Quartalszahlen vorgelegt und einen Verlust gemacht. Und PSA ist ja von Carlos Tavares, der ist damals von Renault Nissan übrigens ganz interessant, rübergewechselt und hat dieses Unternehmen saniert und gerettet. Der französische Staat ist ja da auch noch eingestiegen. Die stehen ganz gut da. Weswegen ich auch diese Aussage, das ist jetzt eine Fusion unter Gleichen, ein bisschen gewagt finde. Also ich würde mal die These aufstellen, dass Fiat Chrysler ohne neue Partner definitiv mittelfristig verloren wäre, weil die sind sowas von hinten dran mit Entwicklungsarbeit an Zukunftstechnologien und das müssen die irgendwie aufholen.
Jetzt ist das ein Zusammenschluss von europäischen und amerikanischen Firmen oder zumindest Firmenteilen. Was heißt das denn für den späteren Verkauf dieser Autos? Ist das ein Mega-Vorteil?
Also Fiat Chrysler ist nur in Amerika erfolgreich. Das zeigen jetzt auch diese Quartalszahlen, die ich eben ansprach. In Europa kämpfen sie tatsächlich mit schwindenden Marktanteilen, während PSA eben bisher nur in Europa erfolgreich ist und in Amerika, aber auch in China keine nennenswerten Marktanteile hat. So, und wenn man sich jetzt zusammentut und dann gleichzeitig Kosten spart, hat man schon mal zwei große Märkte bespielt. Definitiver Schwachstelle ist, dass keiner von beiden in China besonders erfolgreich ist, was ja trotz kleiner Flaute gerade immer noch der größte Automarkt der Welt ist.
Silke, von dieser Fusion ist jetzt natürlich auch der deutsche Opel-Konzern betroffen, gehört ja mit zu PSA. Wie wird sich das da bei denen auswirken, dass die Mutterfirma jetzt noch mit einem anderen Unternehmen zusammengeht?
Also die Experten sind sich uneinig. Es gibt welche, die sagen, gut, die sind jetzt gerade saniert worden. Das schützt erstmal. Die schreiben auch wieder schwarze Zahlen. Da müssen sie eigentlich nichts befürchten. Und es gibt welche, die sagen, Opel hat den schwarzen Peter. Wofür spricht, dass sich gerade die italienische und die französische Regierung anfangen, stark einzumischen? Also beide haben schon gesagt, ja, schön und gut. Aber übrigens, wir wollen, dass hier Jobs gesichert bleiben, haben schon mal die Hand gehoben. Was Ähnliches habe ich heute aus Berlin noch nicht vernommen. Und am Ende, also erstmal denke ich, werden die Entscheidungen auf Basis der einzelnen Werke getroffen. Welches Werk ist profitabel, ausgelastet, welches nicht. Aber wenn es dann darüber hinausgeht, wo werden zum Beispiel Entwicklungen gemacht, wo werden Elektroautos gebaut etc. pp., also die wirklich mittelfristigen Zukunftsthemen, da denke ich, werden die Karten dann nochmal neu gemischt. Die Beschäftigungsgarantie bei Opel in jetziger Form gilt bis 2023, aber das ist ja auch nicht für die Ewigkeit.
Du hast jetzt diese Zukunftstechnologien angesprochen. Wir haben auch am Anfang schon mal ganz kurz drüber geredet. Wie stehen denn diese beiden künftigen Ehepartner, wenn es denn dazu kommt, wie stehen die denn da, wenn wir reden über Elektromobilität oder auch autonomes Fahren? Sind das Felder, in denen diese beiden Unternehmen schon groß sind?
Also FCA, das hatte ich ja angesprochen, 0,0. Also wirklich von den Großen würde ich sagen, Fiat Chrysler ganz hinten an bei allen Themen. PSA, Peugeot, Citroën, die sind zumindest bei der Elektromobilität mittlerweile in den Startlöchern. Es gibt von Opel ja ein Modell und im Konzern auch, glaube ich, noch ein anderes, ein weiteres. Also lange nicht so weit vorne wie jetzt beispielsweise Volkswagen, was die Elektromobilität angeht, aber zumindest schon mal auf dem Weg dahin. Und bei den anderen Themen keine großen Player. Aber das gilt ja eigentlich für fast alle traditionellen Autokonzerne.
Mhm. Wie ist das denn jetzt eigentlich für zum Beispiel den deutschen VW-Konzern? Ist das eine ernstzunehmende Konkurrenz, jetzt hier der viertgrößte Autohersteller, der da entsteht?
Ja, also Toyota und Renault-Nissan kommen natürlich noch davor. Das sind ja Platz 2 und 3 sozusagen von den Absatzzahlen her. Aber auch für Volkswagen ist Amerika ein wichtiger Markt. Die bauen ja dort auch Autos. Wo Volkswagen relativ unangefochten ist, ist in China. Da sind sie der größte Autoverkäufer tatsächlich. Und das ist der wichtigste Absatzmarkt. Insofern da eher nicht in der Region. In Amerika vielleicht, da haben sie einen Marktanteil von etwas über 2%. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass es da ein bisschen rauer wird, so im Segment Mittelklasse. Ja.
Gut, und jetzt reden wir hier natürlich über etwas Hypothetisches. Da steht noch überhaupt nicht fest, dass diese Fusion tatsächlich kommt. Es sind Fusionsgespräche, die jetzt angekündigt worden sind. Was siehst du da für Stolpersteine? Woran könnte das Ganze noch scheitern?
Also an Peugeot Citroën, da ist der chinesische Staat beteiligt mit 12%, genau wie der französische Staat. Ich denke, die Franzosen können es sich nicht nochmal erlauben, Nein zu sagen. Die haben ja schon bei Renault Nissan Nein gesagt, als die mit Fiat Chrysler fusionieren wollten. Interessant wird, was die amerikanische Regierung dazu sagt, wenn da ein Unternehmen ankommt, was teilweise in chinesischem Besitz ist, wenn auch weit weg von Mehrheiten in den Stimmrechten. Das, würde ich sagen, ist eine Hürde. Und ansonsten, die ganz normalen Komplikationen, wenn zwei Großkonzerne sich zusammentun. Ich halte es aber nicht so kompliziert wie damals mit Renault Nissan, weil da diese japanische Komponente, die Carlos Ghosn-Krise, noch sehr, sehr im Schwange war. Und ich glaube, das ist jetzt einfacher als vor 5 Monaten.
Der Tag im Deutschlandfunk, das war es für heute, an diesem Donnerstag, den 31. Oktober. Feedback kriegen wir immer gern. Kritik, Lob oder auch Anregung, alles willkommen. Einfach eine E-Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.